Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk. Am Mikrofon ist Tom R. Schulz. Ich bin heute fernmündlich, wie man früher so schön sagte, fernmündlich verbunden mit dem großartigen österreichischen Gitarristen und Musiker und Komponisten Wolfgang Mutspiel. Hallo Wolfgang. Du spielst bei uns jetzt bereits zum vierten Mal, seit es die Elbphilharmonie gibt. Ich glaube, es gibt wenig Jazzmusiker, die so kontinuierlich wie du bei uns gastiert haben. Was für ein besonderes Feeling gibt dir das gegenüber der Elbphilharmonie, wenn überhaupt?
Ja, in erster Linie liebe ich die beiden Säle. Die halte ich für wirklich sehr gelungen. Und es ist immer eine große Freude, da zu spielen, auch angesichts eines immer zahlreich erscheinenden Publikums.
Das ist wahr. Wir waren, glaube ich, immer ausverkauft, wenn du da warst. Dazu muss man sagen, dass das eben auch in den Jahren stattfand, wo die Elbphilharmonie sowieso noch der richtig tolle, riesige Hitshit war und alles von alleine ausverkauft war und manchmal auch Leute Tickets gekauft haben und gar nicht wussten, who is Wolfgang Mutspiel?
Das ist erstaunlich. Eine große Leistung der Architekten, oder?
Ja, absolut. Diese Anziehungskraft zu schaffen, ist schon fantastisch.
Und dann muss ich noch dazu sagen, was wirklich erstaunlich ist, weil es werden ja viele große Kulturseele gebaut und meistens ist es dann doch so, dass akustisch oft diese Balance zwischen dem Klang, der einer unverstärkten Musik entgegenkommt und dem Klang für eine verstärkte Band, diese Balance zu finden, ist sehr schwer von Seiten der Akustiker. Und ich glaube, im großen Saal ist das unglaublich gut gelungen. Da kann man wirklich laut spielen, ohne dass der Saal übergeht, und man kann auch akustisch spielen und es ist trotzdem verständlich und transparent.
Ja, das fasziniert das Publikum auch immer wieder, weil du kannst eben auch, wir haben das immer wieder erlebt, jetzt auch Sängerinnen, Sänger, die plötzlich einfach unverstärkt an die Rampe treten und auf diese Art auch den Saal zu füllen vermögen, aber gleichzeitig eben auch mit der vollen Band einen Sound produzieren, der einem nicht die Ohren wegbläst. Ich muss dazu sagen, wir haben eine Weile gebraucht. Also wir mussten auch Lautsprecher noch optimieren und wirklich versuchen, diesen Sound, weil das ja ein großer, hoher Raum ist, in allen Sitzebenen möglichst optimal zu verteilen. Und das ist aber inzwischen, glaube ich, ziemlich weit fortgeschritten. Du warst zweimal im kleinen Saal mit deinem Quintett, du warst einmal mit deinem Large Ensemble im Großen und du spielst jetzt im großen Saal erneut mit einem uns noch ganz neuen, unvertrauten Trio zum Stummfilm Tabu von Friedrich Wilhelm Murnau von 1931. Was hat dich bewogen, einen ganzen Stummfilm kompositorisch zu vertonen?
Ja, ursprünglich wurde ich angefragt vom Konzerthaus Wien, ob ich Lust hätte, einen Stummfilm zu vertonen. Und wir haben dann verschiedene Filme angesehen und haben uns auf diesen Film geeinigt, nachdem ursprünglich der Film Sunrise von Murnau im Gespräch war. Aber wir sind dann letztlich bei Tabu gelandet. Und ich habe prinzipiell Lust gehabt auf diese Art von Arbeit, weil ich sehr gerne immer die Musik in Filmen wahrnehme und mir oft schon gedacht habe, dass meine Musik ziemlich filmisch ist, weil sie ja immer sehr stark von Atmosphären ausgeht, und habe große Lust auf das gehabt, und dann habe ich mir einfach diesen Film immer wieder angesehen, bevor ich überhaupt eine Note dazu geschrieben habe, um mal diesen Rhythmus und diesen großen Bogen zu spüren, und dann habe ich mir überlegt, wer soll da mitspielen, welche Instrumente passen da dazu, und dann langsam ist das entstanden.
Denn das Verfahren ist ja dann doch, wenn man so will, ein umgekehrtes, so kinematografisch deine Stücke auch sein mögen. Es ist halt die Musik, zu der sich dann jeder seinen Film macht. Das ist eine andere Situation, als eben wirklich auf schon existierende, seit 90 Jahren existierende Bilder seine eigene Tonspur zu erfinden. War das viel Trial and Error oder hast du dann doch angefangen, dazu zu improvisieren und zu gucken, was taugt mir und wie ist das gegangen?
Ja, es war ein langfristiger Prozess, wo ich sehr oft in langen Sequenzen den Film gesehen habe und dann so wie Impulse versucht habe zu spüren, wo wäre jetzt welche Art von Musik angebracht, oder beziehungsweise vielleicht noch die wichtigere Entscheidung, wo soll unbedingt der Stummfilm stumm bleiben, denn man will das ja auch nicht mit einem totalen illustrierenden Soundtrack jetzt alles erklären, was da passiert auf der Leinwand, sondern ganz im Gegenteil, manchmal auch vielleicht sogar gegenteilige Emotionen ausdrücken, wie das zum Beispiel die großen Regisseure, was weiß ich, Godard und Pasolini und so weiter sehr oft gemacht haben, den sehr intelligenten Einsatz von Musik, der nicht schon die bestehende Emotion verstärkt, sondern einen Gegensatz dazu schafft und sie dadurch noch vergrößert.
Genau, der alles ist nur nicht illustrativ. Ne?
Genau. Aber prinzipiell war das so ein Finden. Man muss da genug Zeit lassen und ich glaube, es ist wichtig, nicht zu viel konstruieren. Ich habe einige so Themen, so wie Leitmotive da entworfen. Eines ist so ein Liebeslied, das für das Liebespaar. Ein anderes ist ein Stück, das so eine Art von Unschuld ausdrückt, die ja überwältigend ist in dem ganzen Film, was dieses Liebespaar ausstrahlt, diese pure Lebensfreude und Naivität, die dann beinhart ausgenutzt wird. Und es gibt dann so kleine Passagen, wo improvisiert wird, aber im Großen und Ganzen ist es ziemlich durchkomponiert, also wann wo gespielt, wann was gespielt wird, ist ziemlich klar. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, aber das Ende ist sehr, 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 sehr traurig.
Oh, das ist schmerzlich zu hören. Sag mal, die beiden Instrumente, außer den ja sehr diversen Gitarren, die du spielst, das ist eine Trompete von Mario Rom, der jetzt gerade bei uns mit Shake Stew war und mich ziemlich umgehauen hat, muss ich sagen. Ich habe lange nicht so einen wahnsinnig guten Trompeter gehört und ich habe hinterher erfahren, es ging ihm gar nicht gut. Er hatte irgendwie ein Magenproblem oder so, aber er hat tierisch gespielt. Und dann hast du Cello dazu. Das sind ja schon so auch von der Ausgangsimpedanz recht unterschiedliche Instrumente. Wie kam es dazu? Die sollen jetzt wahrscheinlich nicht die beiden Hauptcharaktere irgendwie doppeln, wenn ich dich richtig verstehe, oder?
Nein, obwohl das ein schöner Gedanke wäre, das könnte ich jetzt eloquenterweise sagen, aber nein, das ist nicht so. Es war einfach sozusagen eine Vorstellung von Musik, die eine Art von heller, heiterer Kammermusik ermöglicht und andererseits aber sowas wie einen schmutzigen Blues ermöglicht. Das heißt, es geht nicht nur um die Instrumente, sondern auch um die Spieler. Und da du Mario Rom angesprochen hast, der ist eben wirklich in der Lage, einen völlig klaren, strahlenden Trompetenton zu spielen und im Solo vielleicht dann ganz, ganz andere Wege zu gehen, wo viel mit Geräuschen und Luft und eben so Ausdruck gearbeitet wird, der nicht in der klassischen Musik vorherrscht, sondern der aus dem Jazz kommt. Und das ist ein Musiker, der mir sofort eingefallen ist, weil er eben in so vielen Surroundings gut agieren kann. Und dazu kam das Cello, das natürlich eine Art von Bassfunktion auch ermöglicht zu meiner Gitarre. Das heißt, ich kann dann mit Gitarre und Cello ein harmonisches Geflecht bilden, wo der Mario dann drüber fliegen kann, improvisatorisch, beziehungsweise auch mit dem Cello eine Art von Kammermusik schreiben. Das Ganze ist ja stilistisch weder Klassik noch Jazz, es ist einfach so ein bisschen meine.
Das heißt, das Cello tritt auch eher nicht improvisierend in Erscheinung?
Das Cello improvisiert tatsächlich nicht. Es ist ziemlich alles ausgeschrieben für das Cello. Aber was der Cellist oder die Cellistin unbedingt mitbringen muss, ist ein Verständnis für einen Groove und für das tanzende Element in der Musik, was weit darüber hinausgeht, wie man das jetzt aufschreibt, sondern das muss man irgendwann einmal lieben und jahrelang einsaugen. Und das bringt die Marie auf eine wunderbare Art mit, zusätzlich zu ihrem großartigen Ton und klassischen Tugenden hat sie so ein wirkliches Liebe für Groove. Sie macht ja auch viele Projekte, wo sie selbst sich Loops baut und dann drüber spielt, beziehungsweise auch drüber singt. Also
eben, sie singt ja auch, ne? Aber das Ganze, du singst auch, das Ganze bleibt aber eine instrumentale Musikspur.
Absolut, in erster Linie instrumental. Ab und zu gibt es sowas wie Background-Gesänge, aber die Hauptinstrumente sind Gitarre, Cello und Trompete.
Ist das der erste Film, den du von vorne bis hinten komponiert hast mit der Musik?
Überhaupt der allererste Film, den ich komponiert habe.
Herrlich. Ja. Ich bin da sehr gespannt drauf, weil ich muss sagen, ich habe gestern im langen mich eintunen auf dich und deine Musik, bin ich auf diesen herrlichen Film gestoßen, für den du Musik geliefert hast mit deinem Bruder Christian, zu Ehren eures Vaters, der jetzt vor 20 Jahren gestorben ist. Ich habe nicht ganz verstanden, ist dieser Film quasi jetzt erst für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich, dass man sich den auf YouTube anschauen kann, weil der ist ja von der Musik, ne, diese, wie heißt das, frühe Stücke, frühe Musik, alte Musik, Early Music, ist ja von 2003 oder 2004, ne? Und trotzdem habe ich das Gefühl, das ist natürlich auch genial geschnitten, dass dieser Film, dass der wahnsinnig gut passt auf die Musik, als wenn es die da schon zusammengegeben hätte. Wie ist die Genese dieses Films?
Tatsächlich ist es so, dass das Material, das jetzt auf YouTube zu sehen ist, das war sozusagen eine Art von Einstimmungsetüde für den Regisseur, der damals das Filmarchiv unserer Familie, das Super 8 Filmarchiv, bekommen hat und daraus diese Filmclips geschnitten hat. Und die hat er zu der bestehenden Musik von Early Music geschnitten. Die Musik, die ich mit meinem Bruder Christian ausgehend von Stücken, die mein Vater mit seinem Chor gesungen hat, geschrieben habe, hat der genommen und hat diese Filmclips dazu geschnitten aus unserem Filmarchiv. Das heißt, es ist Familie hoch 10, Familienprojekt hoch 10. Und ursprünglich waren das Sequenzen, die in diesem ursprünglichen Dokumentarfilm auch vorgekommen sind, zu denen wir auch gespielt haben live. Aber dieser Dokumentarfilm enthält auch noch viel Interviews von uns und ist eine ziemlich große Geschichte geworden vom Schweizer Fernsehen. Und das ist jetzt nur die kondensierte Fassung ohne Kommentar mit Musik und Bild. Und ich finde die eigentlich noch besser, aber noch interessanter, weil da kann sich jeder seine eigene Geschichte ausdenken und jeder wird natürlich auch an seine Familie erinnert. Und diese Kommentare habe ich sehr oft bekommen. Dass Leute dann
ich fand es unfassbar schön und charmant, das zu sehen. Und also ich muss dazu sagen, das ist ein Film, der wirklich ganz viel Kinderaufnahmen, speziell von euch beiden Brüdern, enthält, eingebettet in einen Tribe von Familie, der irgendwie offenkundig ständig Spaß zu haben scheint. Ich habe mich dann gefragt, sind das sozusagen die Highlights des Familienlebens gewesen und es gab auch irgendwie viel eher normales, langweiliges Zeug oder ist captured das eigentlich euren Groove, den ihr so
hattet? Das ist eine sehr lustige Frage, weil natürlich waren damals die Filme, also Super 8 Material war relativ teuer. Man hat da völlig anders gefilmt als heutzutage, wo man einfach die Kamera hinhaltet und sich dann nie mehr anschaut, was man gefilmt hat. Sondern es war von meinem Vater strategisch geplante Aufnahmen. Und natürlich wurde das inszeniert. Also man hat da auf keinen Fall irgendwas Langweiliges versucht oder vielleicht sogar Trauriges oder Tragisches gefilmt, sondern es war immer High Life. Und meistens sind wir auch in gewissen Abstufungen der Größe ins Bild gelaufen und haben dann meistens noch die gleichen Waldjanker und Bergschuhe oder was auch immer dazu angehabt. Und ab und zu mal durchbricht dann irgendein spontanes Event diese Inszenierung und dann wird es besonders lustig oder auch die kurzen Stellen, wo mal wer anderer die Kamera gehalten hat und mein Vater drauf ist. Aber ja, das ist natürlich sehr
inszeniert. Pfeife rauchend im See und solche Dinge, ne?
Genau. Aber ja, also ich würde sagen, unsere Familie hat natürlich genau wie alle anderen Familien auch ihre Themen und Schwierigkeiten, die man dann aufarbeitet ein ganzes Leben lang. Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass wir, also meine Eltern sozusagen alles gegeben haben für uns, um diese Kindheit zu ermöglichen, weil beide meine Eltern nicht aus so einer Familie kommen und wie sie sich dann getroffen haben, diese Entscheidung einfach zusammen getroffen haben. Und das ist im Nachhinein schon was sehr Tolles. Die haben also wirklich viel unternommen, um uns da diese schöne Zeit zu ermöglichen.
Ja, ja, das sind, also so inszeniert das auch sein mag, das teilt sich ja dann doch mit, auch in den Gesichtsausdrücken und in der Grundheiterkeit. Also das ist so, es gibt von Adalbert Stifter ein Buch, das heißt, glaube ich, Besonnte Kindheit. Das war so ein Begriff, der mir kam. Also egal, ob es schneit oder ob die Witterungen sind ja auch sehr unterschiedlich. Und das ist aber immer irgendwie so ein Ja, nicht so trivial heile Welt, sondern es ist eine freudige Welt, die da irgendwie ins Bild tritt. Und es ist natürlich, wenn man das dann auch aus der historischen Rückschau anschaut, wir reden hier von den 60er, frühen, mit 70er Jahren allenfalls. Das ist in Österreich, wie es wahrscheinlich auch lang schon nicht mehr so existiert, in dieser Schlichtheit der Berge. Wenn ich mir vorstelle, wie da heute die riesigen Skidörfer reingerammt werden in diese Täler. Macht dich das auch ein bisschen melancholisch, wenn du da jetzt nochmal reinguckst, oder spielt das nicht so eine Rolle?
Also melancholisch macht es mich nicht, aber mir wird bewusst, dieser große Freiraum, den wir hatten, mir wird auch bewusst, dass es eine Zeit war, wo die Eltern ihre Kinder nicht ständig überwacht haben. Und wir haben einfach den ganzen Tag gemacht, was wir wollten, und mussten zu bestimmten Zeiten auftauchen, um zu essen oder dann zu schlafen. Und diese Art von Management, die war auch notwendig bei so vielen Kindern. Aber
wir waren vier.
Wir waren vier. Und der Hauptspielort dieser ganzen Filme ist ja ein Teich, an dem sehr viel Geschehen passiert. Und der ist tatsächlich mit dieser Hütte noch so, wie er damals war. Und das ist nach wie vor der Urlaubsort von allen Kindern.
Großartig.
Und auch jetzt deren Kindern. Also ja. Diese Tradition geht weiter.
Also diese, wenn man so will, heile Welt ist dann doch irgendwie noch in toto erhalten geblieben.
Es ist auf jeden Fall ein unberührter, noch immer unberührter Ort in einem Naturschutzgebiet, wo nichts gebaut werden darf. Und wie heil die Welt dann ist, das hängt davon ab, wie man sie bespielt und wie man drauf ist. Man kann sie natürlich auch mit Stress füllen, aber an sich wäre das Szenario da.
Es gibt eine sehr hübsche Einstellung in diesem Film, wo du, glaube ich, als Zwei- oder Dreijähriger mit einer gewissen ostentativen Hartnäckigkeit eine, wenn ich das richtig sehe, sogar um eine Seite beraubte akustische Gitarre spielst, die da irgendwo auf dem Tisch rumliegt. Frühe Prägung?
Ja, also in diesen Hütten gab es Gitarren, und die meisten Menschen können ja ein paar einfache Akkorde spielen, und die hat man mir halt irgendwann mal gezeigt, und da hat dann natürlich auch begonnen mein Interesse für das Instrument, obwohl ich ja bis zum Alter von 13 hauptsächlich Geige gespielt habe. Ich glaube, da gibt es auch im Film eine Sequenz, wo wir so Kammermusik spielen.
Zu ganz vielen zusammen, ne, mit Cello und allem. Ja.
Genau, mein Vater war da großer Animator und hat irgendwie Noten arrangiert für alle, die da oben waren, und so wunderschön das wirkt und natürlich auch weitergewirkt hat in uns Kindern, wo ja drei von vier Musikern geworden sind, hat es uns natürlich auch zum Teil auch genervt damals, dass wir jetzt unbedingt Renaissance-Musik spielen müssen in den Ferien. Aber nachher gesehen, großer Move, guter Move.
Sehr guter Move, vor allem, weil es auch auf diesem Early Music Album dann einfach die Stimmführung der Renaissance und so, dann, das ist einfach so, das fühlt sich sehr glaubwürdig und organisch an, wie ihr das übernehmt und weiter tragt in eure eigene Musik.
Ja, wenn man was dann so früh mit so viel Enthusiasmus vermittelt bekommt, dann fließt das irgendwie ins System ein, und man kann das später sozusagen authentisch zitieren, ohne vielen drüber nachdenken zu müssen.
Ohne sich zu verbiegen oder nochmal nachzugucken, weil das kommt aus den Knochen raus. So, ne?
Ja, pretty much. Also natürlich ist das jetzt unsere Sicht der Renaissance-Musik, und wir haben da keine Bestrebungen, das irgendwie möglichst im Sinne der damaligen Zeit aufzuführen oder sonst was. Aber natürlich ist das eine Grundfarbe in unserer Musik, diese Renaissance-Chormusik mit diesen vielen Meistern, hunderte Meisterkomponisten. Und das hat natürlich schon, was so Stimmführungen und Harmonik und auch so eine gewisse, ich habe immer das Gefühl, die Renaissance-Musik hat so einen sehr freien Umgang mit dem Takt und mit der Zeit. Der wurde dann in der Barockmusik wesentlich verkürzt und systematisiert. Aber damals in der Renaissance-Musik hat man das Gefühl, die Musik fließt genauso, jede Phrase fließt genauso lang, wie sie fließen muss, ohne dass jemand gezählt hat. Mhm. Tatsächlich wurden ja keine Taktstriche geschrieben damals. Ja, und das hat viel Wirkung hinterlassen bei uns.
Das könnte man auch noch so weit treiben, dass man auch sagt, dass auch deine deine Komposition bis auf den heutigen Tag davon beeinflusst ist, geprägt ist, auch von der Polyphonie, von der, das finde ich ja schon auch immer markant bei dir, wie viele Stimmen da sich verflechten, auch wenn du Solo spielst. Das ist ja doch jetzt nicht nur Sololinien und dann Akkorde, sondern wie diese Akkorde geführt werden. Das hat ja schon viel geführten Hintergrund.
Das freut mich sehr, dass du das sagst, weil ich sehe das genauso. Das ist so quasi das freudigste Spielfeld für mich. Wenn ich mich hinsetze und absichtslos Musik mache, dann ist es meistens eine Art von polyphone Bewegung, die da rauskommt. Und in der Filmmusik zu Tabu gibt es auch einige Sequenzen, wo eindeutig so etwas wie ein weit entfernter Renaissance-Ursprung vielleicht hörbar wäre.
Hinter dem Horizont irgendwo.
Ja.
Das Aufleuchten.
Genau.
Sehr schön. Wolfgang, du lebst, ich weiß nicht, ob ich sagen muss, wieder in Wien, aber ich glaube schon, du hast ja doch lange auch in den USA gewirkt und wie ist das da jetzt? Ist das völlig normal für dich? Du bist jetzt in Wien.
Also ich bin jetzt schon sehr lang in Wien. Ich bin seit 2001 wieder in Wien und eigentlich das erste Mal in Wien. Ich war vorher in Graz und bin dann nach Boston und nach New York und dann erst nach Wien. Und ich fühle mich hier sehr wohl. Wien ist eine herrliche Stadt und wir leben da mit einer fünfjährigen Tochter und die Stadt ist extrem angenehm und praktisch für eine Familie. Aber natürlich die lange Zeit in Amerika, die 15 Jahre, waren natürlich ganz wichtig für mich. Und viele der Musiker, mit denen ich heute noch arbeite, habe ich damals kennengelernt. Und ich glaube, so ganz große Jazz-Lessons habe ich da mitbekommen. Also bin sehr froh, dass ich da war, aber es ist auch schön hier.
Ja, ich muss natürlich immer, wenn ich an Österreich und den Jazz denke, wenn ich dann lang genug an dich gedacht habe, denke ich natürlich immer auch an das Zarverl. Und der ist ja nun in L.A. geblieben eigentlich und hat da schon auch immer dann zurück zur Donau und hat dann auch sich mit seiner Musikgeschichte befasst, aber da blieb eigentlich eine Amerikanisierung vom Joe Zawinul stattgefunden. Wobei natürlich auch Dinge wie In a Silent Way und so tiefst österreichisch geprägte Musik sind. Ne? Denkst du manchmal an ihn? Hast du ein Gefühl davon, da ist schon eine Verbindung?
Eindeutig. Also in erster Linie ist es großer Respekt und Bewunderung. Ich habe immer seine Musik geliebt, aber die Geschichte ist unglaublich, dass einer aus Wien also die Jazzgeschichte so maßgeblich mitschreibt, mit so einer Konzentration und so einem Selbstbewusstsein auch sein Ding da durchzieht mit den besten Musikern, die es gibt. Und auch diese Art von Reduktion im Spiel, die beim Zawinul immer vorgeherrscht hat, dieses nur die nötigsten Impulse liefern, die sind aber umso stärker. Also niemand kann eine Band mit einer Begleitung so steuern, wie der Zawinul das konnte. Und wir haben uns auch begegnet. Er war sehr nett zu mir und hat mich unterstützt auf eine gewisse Weise. Und wir haben auch einmal ein Duo-Konzert in New York gegeben.
How nice.
Ein Highlight für mich.
Habt ihr das aufgenommen?
Da gibt es davon eine relativ schlechte Aufnahme, ja. Aber es ist nicht Material, das da irgendwann mal rauskommt. Aber es war ein wunderbares Erlebnis. Wir haben in erster Linie free gespielt, ohne viel Proben. Und das waren so entweder frei improvisierte Balladen, wo wir natürlich über einen Balladen-Background vom Zawinul improvisiert zu spielen, ist natürlich quasi himmlisch, besser geht's nicht. Und das andere waren so Grooves, da hat er dann seinen Drumcomputer eingeschalten und irgendwelche coolen Basslines gespielt. Und einmal hat er den Drumcomputer eingeschalten und das Tempo war völlig falsch. Und der Drumcomputer hat so bum, guck, so irgendwas völlig nice. Lang mit Tempo 30 oder so.
Für eine Ballade nicht das Schlechteste eigentlich, oder?
Hat ins Publikum geschrien, Burli, Und dann hat sein Sohn schnell die richtigen Knöpfe gedrückt. Dann haben wir einen Groove gehabt. Aber ja, er war quasi völlig furchtlos und immer spielerisch unterwegs. Ja, ein großes, ein leuchtendes Vorbild. Und also diese Art von Karriere, die er gemacht hat, ist ja unglaublich, auch weil es ja auch ein kommerzieller Erfolg war. Also Weather Report war ja zeitlang die angesagteste Band, die in Stadions gespielt hat. Also,
und mit Cannonball war auch schon nicht schlecht. Also,
ja, der einzige Weiße in dieser Band, also der hat das wirklich der hat das genau wissen wollen, wie das läuft. Und hat sich ja auch schon, als er in Wien war, immer hingesehnt in diese Szene und in dieses Land. Und dann ist es ihm alles gelungen. Und ja, großer Typ.
Deine Karriere hat 30, 40 Jahre später eingesetzt, kann man sagen. Und du hast es vorhin schon erwähnt, Berkeley und auch Boston, andere Musikakademie, auf der du warst, die andere Hochschule.
New England Conservatory, ja.
Genau, New England Conservatory. Hast du denn die Brad Mehldaus und Brian Blades, mit denen du dich einfach so intensiv über Jahrzehnte weiter musikalisch auseinandergesetzt hast, ist das alles aus dieser Zeit mehr oder weniger? Larry Grenadier, kennst du die alle aus dem Studium eigentlich?
Larry Grenadier kenne ich aus Boston, und zwar, weil der in der Band von Gary Burton gespielt hat.
Da warst du
in der auch. War ich auch. Also wir waren zusammen 2 Jahre in dieser Band. Da habe ich den kennengelernt, und in der Band war auch der Donny McCaslin. Mhm. Und in Boston habe ich natürlich mit vielen studiert, mit denen ich später auch gespielt habe. Also Chris Cheek und Mark Turner war da, und also könnte ich jetzt noch 20 Namen aufzählen. Und dann in New York habe ich den Brian getroffen. Und Scott Colley und also alles Leute, mit denen ich heute noch spiele.
Das finde ich so bemerkenswert, dass du eben allen mit denen noch spielst, obwohl du seit 20 Jahren in Wien lebst. Also dass eben der Kontakt nicht abreißt, dass sie nicht sagen, okay, der ist jetzt wieder in Europa, das ist jetzt zu mühsam, sondern da ist irgendwie auch einfach ein offenbar durch die Musik generiertes, genuines Interesse bei diesen Kollegen, einfach zu sagen, mit dem Wolfgang wollen wir spielen. Das ist doch sehr schön, oder?
Da, das ist wunderschön. Dazu kommt natürlich auch, dass ich meistens dann so Projekte initiiere, wo ich für bestimmte Leute schreibe. Und mir ist es dann auch sehr wichtig, dass das Musik ist, in der die sich sehr gerne ausdrücken. Und ich denke da beim Schreiben sehr an die Spieler. Dass ich nicht zu viel schreibe, um sie einzuengen, aber auch nicht zu wenig, damit es jetzt nicht so belanglos
beliebig
ist. Ja. Also ziemlich konkret gesteuerte Räume, aber die dann so weit wie möglich lassen, und das schätzen die. Also meine Musik muss man jetzt nicht wahnsinnig lang proben, damit man eine Idee hat, wie sie klingt.
Ja, das stimmt. Dazu ist genug Material vorhanden, kann man sagen, in dem, was du lieferst. Lass uns kurz noch reden über dein Label Material Records. Auch seit 20 Jahren aktiv ungefähr, würde ich sagen, oder?
Ja, wobei das jetzt seit, ich glaube, 5 Jahren ziemlich ruht. Ich hatte ja das große...
Nach 40 Alben oder was da fast rausgekommen ist. Das ist schon ein ganz ordentlicher Katalog.
Über 40 Alben, ja. War tolle Zeit, war ein Versuch, der auch einige Produktionen natürlich ermöglicht hat, die ich wahrscheinlich bei einem anderen Label nicht machen hätte können. Unter anderem Early Music, das Projekt, das wir vorher besprochen haben, aber auch ein Projekt mit gregorianischem Gesang und einem Streichtrio und eine Platte, die komponiert worden ist für ein Haus eines zeitgenössischen Architekten, Günter Domenik. Und die Platte heißt Steinhaus. Also uns ist lauter so abgefahrene Dinge. Aber ich hatte ja das große Glück, dass ich durch Ralph Towner zu ECM kam und seither meine Musik bei ECM veröffentliche. Und das ist wunderbar für mich. Und ich habe das Gefühl, jetzt konzentriere ich mich wieder mehr auf meine eigene Musik und weniger auf auf Label und quasi das Vermarkten und Kommunizieren der Musik, weil das muss man einfach, wenn man ein Label betreibt, ziemlich gründlich durchdenken.
Plus, dass du ja auf Material Records jetzt nicht nur deine eigenen Sachen, so apokryph sie sein mögen, sondern du hast ja eine ganze Reihe von anderen Musikern da auch verlegt und rausgebracht. Ne?
Absolut, ja, auch viel Leute unterstützt, die ich für unterstützenswert hielt, also Ex-Studenten oder auch so Leute, die ich sehr bewundere, wie den Aydin Ez, einen türkischen Pianisten und Pianisten. Improvisator, den ich ganz außerordentlich großartig finde, der eigentlich ziemlich unter seinem Wert gehandelt wird. Den finde ich also wirklich eine Lichtgestalt der Improvisation, weil der die zeitgenössische Musik tatsächlich zusammenbringt mit der Improvisation, aber nicht auf so eine oberflächliche Art und Weise, dass man ein paar neue Spieltechniken einführt, sondern strukturell. Und von dem gibt es ein Album zum Beispiel. Aber es sind natürlich Projekte, die jetzt keine wahnsinnig großen Verkaufszahlen bringen. Und das, ich bin dann schon auch, generell habe ich in dieses Label schon viel gesteckt. Nicht nur Zeit und Liebe, sondern auch Finanzielles.
Mhm. Du hast den Namen Rough Towner erwähnt schon. Ihr habt ein tolles Trio mit dem Slava Grigori an dem klassischen Gitarristen, also alleinigen klassischen Gitarristen. Ist das noch aktiv, das Trio? MGT? Master Guitar Trio? Muspiel Grigorian Towner?
Es ist zweiteres. Muspiel Grigorian Towner, nicht Master Guitar Trio. Aber übrigens, der Manfred Eicher hat das dann, das MGT, diesen Namen geändert. Also wir waren dann nur mehr mit unseren Nachnamen vertreten. Aber das Trio hat jetzt einige Zeit nicht mehr gespielt. Wir haben uns aber nie quasi getrennt oder aufgelöst. Mhm. Aber es ist jetzt einige Zeit lang nichts passiert. Auch natürlich, weil so Aktivitäten zwischen Australien und Italien und Österreich einfach jetzt längere Zeit völlig undenkbar waren durch die Pandemie. Aber wir sind uns nach wie vor extrem eng gewogen und interessiert aneinander. Das ist das Tolle an diesem Trio. Es sind drei Gitarristen aus verschiedenen Stilistiken, die sich einfach gegenseitig für die Arbeit des anderen interessieren. Und dadurch gibt es immer so einen Flow von Konversation und es ist ziemlich, ziemlich freundschaftlich und lustig.
Und ja auch doch sehr kompositionsgetrieben, oder? Also kompositionsgetriebener vielleicht als jetzt Paco de Lucia, Aldo Meola, John McLaughlin, anderes großes Gitarrentrio.
Ja, ich glaube, bei uns ist, wir spielen dann schon gern auch drüber über die Lieder und das Solo ist wichtig, aber es ist in erster Linie geht es um die Lieder, ja, stimmt.
Ja, um das Texturrolle und ja. Wolfgang, was ich unbedingt noch wissen möchte von dir, du hast zwei Gesangsplatten gemacht. Das eine ist Vienna Naked, das andere ist Vienna World, wo du selber singst und bei Vienna World kommen andere Sängerinnen dazu. Verfolgst du das noch weiter?
Es gibt ein Projekt, das längerfristig angelegt ist. Da bin ich gerade mittendrin mit neuen Liedern, die ich singe. Und ich bin jetzt gerade, also das ist wirklich das unterschiedlichste Projekt zu den üblichen Jazzaufnahmen, wo man zwei Tage ins Studio geht und einen Tag mischt und es ist fertig. Das ist eher so eine Woche ins Studio und dann drei Wochen hören und entscheiden und dann nochmal zwei Wochen ins Studio und dann doch noch ein anderes Lied schreiben und dann doch noch die Drummer austauschen und dann doppeln. Wow. So. Aber das ist lustig. Also das ist
macht Manfred Eicher das mit oder ist das alles Pre-Production?
Und dann schauen wir weiter. Aber das ist ein Nachfolgeprojekt, kann man sagen.
Und letzte Frage, vielleicht kurze Frage. War diese unselige Corona-Zeit, die ich jetzt mal ins Imperfekt setze, eine kompositorisch sehr aktive Zeit für dich? Wo man jetzt nicht so viel hat spielen können, live?
Ich würde schon sagen, also es war also die Musik, die ich so privat quasi für mich betreibe, täglich, die ist immer weitergegangen. Und was einfach weggefallen ist, sind die Konzerte. Gott sei Dank hat meine ganze Unterrichtstätigkeit in Basel nie aufgehört. Das heißt, diese Reisen konnte ich immer machen.
Also nicht etwa über Zoom, sondern in person.
Tatsächlich unterrichten und meine Studenten und Studentinnen begegnen. Aber das Schreiben und dieses quasi Musik erfinden oder auch einfach nur in Touch bleiben mit dem Instrument, mit dem Sound, mit dem, also auch motorisch, das hat nie aufgehört. Und das ist so wie quasi essentiell überhaupt für mich, um einigermaßen gesund die Welt anzuschauen. Wenn ich das nicht mache, dann wäre ich irgendwie ganz komisch. Dann gehen wir alle auf die Nerven. Und ich muss einfach jeden Tag ein bisschen eintauchen in die Musik, hopefully mehr als ein bisschen. Und wenn ich dann da wieder auftauche, dann ist alles gut und ich kann mich um solche Banalitäten wie Handytarife kümmern, ohne dass ich vollkommen ausflipp.
Weil du dieses andere schon gehabt hast und gemacht hast. Wie heißt es bei den Poeten? Nulla dia sine linea. Jeden Tag wenigstens eine Zeile schreiben.
Das ist gut.
Diese Kontinuität.
Das ist gut, ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Und auch die Schönheit des Handwerks sozusagen. Also es gibt ja auch einen gewissen Teil der Musik, die jetzt nicht unbedingt künstlerisch ist, sondern das Pflegen eines Vorgangs, eines Tons und so weiter, das mag ich, das zentriert mich.
Die Jobs nicht zu verlieren.
Ja, genau. Und auch das Tolle ist auch, dass man in dieser Zeit, wenn man es bewusst macht, einfach nur da drin ist. Das ist auch eine Art von Meditation.
Vollkommenes Jetzt. Wolfgang, ich freue mich unheimlich auf dein Konzert und auf noch viele weitere in Hamburg in der Elbphilharmonie und danke dir sehr herzlich
für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.